Hallo und herzlich willkommen zu All Inclusive in der Live-Sendung am Samstag, den 22. Mai 2021. Von und an den Reglern begrüßt euch Timo Piontek zu einer weiteren Corona-Sondersendung der Wüstenwelle. Und heute darf ich hier im Studio begrüßen den Leiter des Landesgesundheitsamts in Baden-Württemberg, Dr. Gottfried Roller. Hallo Gottfried.
Hallo Timo, grüß dich.
Schön, dass du dir für eine Stunde All Inclusive heute Zeit genommen hast. All Inclusive spricht heute mit Gottfried Roller, der seit 1. Februar und damit knapp über 100 Tage das Landesgesundheitsamt Baden-Württembergs in Stuttgart leitet. Wie stellt sich denn die Lage aktuell aus Landessicht dar?
Ja, wir haben derzeit eine 7-Tages-Inzidenz von 80,6 in Baden-Württemberg. Bundesweit liegt sie bei 66,8. Das heißt, Baden-Württemberg ist an der 4. Stelle. Nur 3 Bundesländer haben höhere 7-Tages-Inzidenzen. In Baden-Württemberg sieht die Situation so aus, dass etwa 75% der Stadt- und Landkreise unter 100 sind und etwa 25% über 100, wobei ein Landkreis über 165 ist. Der Trend ist eindeutig. Wir hatten den Höchststand der epidemischen Kurve kurz vor Weihnachten 2020 am 23. Dezember mit 204,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und dann hatten wir einen Abfall der Fallzahlen bis etwa Mitte Februar 2021. Durch die neuen Varianten kam es dann wieder zu einem Anstieg. Und seit Ende April, genauer gesagt seit dem 26. April, sind die Fallzahlen wieder fallend. Wenn man sich die Altersverteilung der Fälle anschaut, hat sich das in den letzten 7 Tagen kaum verändert. Interessant ist, dass die Altersgruppen bis 40 Jahren nach wie vor stärker betroffen sind und insgesamt knapp 56% der Fälle ausmachen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 19 Jahre hat sich leicht erhöht und liegt derzeit bei knapp 23%. Und der Anteil der Infizierten über 60-Jährigen liegt bei etwa 14%. Vielleicht eine Zahl noch, die interessant ist, wenn man sich die über 80-Jährigen in Baden-Württemberg anschaut, da hatten wir Ende 2020 12,4% der betroffenen Fälle, die über 80 waren. Inzwischen sind es nur noch 2,4%. So, der häufigste Treiber ist natürlich im privaten Umfeld. Privates Infektionsumfeld ist an erster Stelle, gefolgt vom Arbeitsplatz. Wobei sehr interessant ist, wenn man sich die Ausbrüche anschaut und mindestens 10 Fälle berücksichtigt, ist der Arbeitsplatz an erster Stelle. Was sind so nun die Ursachen auch für die sinkenden Zahlen in Baden-Württemberg? Natürlich die Landesregelung, die Bundesbremse, die Bundesnotbremse, die hier große Auswirkungen hat, aber auch natürlich die Saison. Es wird wärmer, die Infektionsraten nehmen ab. Wir sehen das ja auch immer bei Influenza und die zunehmenden Impfungen. Baden-Württemberg sind inzwischen fast 39% erstmals einmal gegen Covid-19 geimpft und etwa 13% haben eine Zweitimpfung bekommen.
Vielleicht konkreter nochmal auf das Impfen, das ja an Weihnachten 2020 begonnen worden ist. Wir haben jetzt gerade gehört, dass die Senioren jetzt nicht mehr viele Fälle haben. Die über 80-Jährigen, kann man das schon so übertragen, dass man sagen kann, durch dieses positive Bild innerhalb von nicht mal einem halben Jahr wird es in den nächsten Monaten auch für Kinder, Jugendliche und Erwachsenen so sein, dass auch dort die Zahlen drastisch sinken werden.
Das kann man so pauschal nicht sagen, und zwar deshalb, weil wir ja nicht wissen, wie sich die Varianten entwickeln. Viren mutieren, das sind Kopierfehler. Wenn wir eine hohe Durchimpfungsrate haben, dann hat das Virus trotzdem den Drang, sich weiterzuentwickeln, und dann mutiert es. Und das ist das Problem, und da kann man natürlich nicht genau vorhersagen, wie sich die Varianten weiterentwickeln. Wir haben ja derzeit in Baden-Württemberg, auch deutschlandweit, 4 Virusvarianten, die besorgniserregend sind. Die britische Variante, die etwa 99% der Varianten, Virusvarianten in Baden-Württemberg ausmacht. Dann die südafrikanische Variante mit etwa 1% und die indische Variante und die brasilianische Variante, die 0,1% oder 1% ausmachen. Und wir wissen natürlich nicht, welche Varianten in den nächsten Monaten kommen. Und insofern ist es natürlich schwer, auch vorherzusagen, was das Thema Kinder und Jugendliche angeht.
Wie entsteht dann so eine Mutation?
Mutationen sind Kopierfehler. Das heißt, die Viren vervielfältigen sich und dann, wenn wir hohe Infektionszahlen haben, gibt es natürlich viel mehr Kopierfehler, das ist klar. Und so entstehen neue Varianten.
Du warst 12 Jahre lang Leiter des Reutlinger Gesundheitsamts und bist jetzt, wie vorher schon gesagt, seit knapp über 100 Tagen Leiter des Landesgesundheitsamts in Stuttgart. Das Kabinett um Winfried Kretschmann hat die Personalie entschieden. War das Corona-Management im ersten Jahr zu schlecht im Landesgesundheitsamt oder gab es vielleicht keine Highlights in Reutlingen, dass du gewechselt bist?
Ja, der Wechsel war natürlich schon auch erstmal für mich überraschend. Kam so, dass die Vorgängerin zurück in ein Gesundheitsamt gegangen ist, nach Ludwigsburg. Und eigentlich hatte ich gar keinen Grund zu wechseln. 12 Jahre in Reutlingen war eine super Zeit mit einem herausragenden Landrat Thomas Reumann. Die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, viel zusammen bewegt. Es gab viele Highlights. Wir haben den Prozess gesunde Städte, gesunde Gemeinden initiiert, um in den Städten und Gemeinden das Thema Gesundheit ganz oben auf die Agenda zu bringen. Inzwischen beteiligen sich 12 von 26 Städten und Gemeinden im Landkreis Reutlingen an diesem Prozess, also ein Erfolgsprozess, eine Erfolgsgeschichte. Wir haben die medizinischen Versorgungsstrukturen weiterentwickelt, innovative Gesundheitszentren auf der Schwäbischen Alb, beispielsweise das Port-Gesundheitszentrum in Hohnstein, das bundesweit bekannt ist, wo verschiedene Professionen auf Augenhöhe zusammenarbeiten, ob Hausärzte, ob Kinderärzte, ob Hebammen, ob Physiotherapeuten, Lokopäden, ob Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, auch eine Lotsin, die das Ganze koordiniert und weiterentwickelt, regelmäßigen Fallaustausch mit den unterschiedlichen Professionen über Patientinnen und Patienten. Also wirklich ein innovatives Modell mitten auf der Schwäbischen Alb. Und es waren natürlich schon sehr interessante Projekte. Wir haben auch weitere Gesundheitszentren etabliert oder sind auf dem Weg, zum Beispiel in Hülben oder in Münzingen. Und wir sind dabei gewesen, auch die ambulanten und die stationären Strukturen zu verbinden, also diese Gesundheitszentren, aber auch Hausarztpraxen, andere ambulante Praxen mit den Kliniken und haben aus meiner Sicht hier auch ein zukunftsweisendes Konzept etabliert. Und das hat natürlich richtig Spaß gemacht. War übrigens auch etwas, was die Bundespolitik interessiert hat. Es waren 2 Gesundheitsminister in Reutlingen, der ehemalige Bundesgesundheitsminister Gröhe, aber auch der aktuelle Bundesgesundheitsminister Spahn, die sich beide auch einen Eindruck von diesen innovativen Versorgungsstrukturen verschafft haben. Auch Ministerpräsident Kretschmann war vor Ort und natürlich die letzten Landesgesundheitsminister. Highlight war aber zuletzt natürlich die Pandemie. Ich habe noch nie so viel in meinem Leben gearbeitet wie seit Februar 2020, war auch die größte berufliche Herausforderung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir waren im Skiurlaub im Februar 2020 gewesen. Da ging es los, der erste Fall in Göppingen, dann kam Tübingen. Ich war wie auf gepackten Koffern, wäre nämlich in Reutlingen auch der erste Fall aufgetreten, wäre ich natürlich sofort aus der Schweiz zurückgekehrt. Ich hatte während meines Urlaubs 67 Anrufe getätigt, weil natürlich einiges schon zu regeln war. Und es war auch sehr spannend, diese Zeit, weil wann haben Sie schon mal die Möglichkeit, mit der Bundeskanzlerin in Kontakt zu treten? 5 Gesundheitsämter wurden im letzten Jahr ausgewählt, die in einem Dialog über 2 Stunden mit der Bundeskanzlerin Themen bewegen konnten, wo die Bundeskanzlerin sich auch interessiert hat. Reutlingen wurde ausgewählt, ich durfte dabei sein. Oder auch im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, wo es eine Anhörung gab. Oder in Gesprächsrunden mit Bundesgesundheitsminister Spahn. Das alles hat die Pandemie auch hervorgebracht bei aller Anstrengung. Und es war natürlich auch sehr interessant. Und nun kam diese überraschende Anfrage und ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil ich eigentlich sehr gern in Reutlingen auch geblieben bin mit einem tollen Team. Wie gesagt, toller Landrat, sehr viel Gestaltungsspielraum. Und am Ende war es keine einfache Entscheidung, aber ich war schon immer landkreisübergreifend tätig und Ich hielt es auch für zielführend, die kommunale Perspektive auf Landesebene einzubringen, auch inhaltlich mitzugestalten, auch das Landesgesundheitsamt weiterzuentwickeln. Das waren am Ende Faktoren, die mich bewogen haben, dann doch dieses Angebot anzunehmen. Ich habe mich ja nicht selber auf diese Stelle beworben. Mitten in einer Pandemie bewirbt man sich auch nicht auf eine solche Stelle, sondern man hat mich angefragt.
67 Anrufe waren der Beginn der Reutlinger Pandemie-Geschichte. Aber was waren dann die nächsten Schritte im Februar, März, April, so der Anfang des Corona-Managements im Reutlinger Landkreis?
Ja, wir waren natürlich vorbereitet. Es war ja nicht die erste Pandemie. Ich habe 2008 im Kreisgesundheitsamt in Reutlingen angefangen, habe damals die Leitung übernommen. Dann ging es sehr schnell und die erste Pandemie hat mich getroffen. Schweinegrippe damals oder neue Influenza. Glücklicherweise ging das sehr schnell vorüber, weil man gemerkt hat, dass die damalige Pandemie doch relativ mild verlaufen ist. Und das Thema Kontaktperson-Nachverfolgung wurde auch sehr schnell eingestampft. Aber das war eine Situation, wo uns auch zu denken gegeben hat, wo wir Pandemiepläne weiterentwickelt haben, auch konkret für Reutlingen. Und insofern hatten wir etwas auch in der Pipeline und mussten nicht bei Null anfangen, sondern hatten auch entsprechende Strukturen. Und dann ging es natürlich sehr schnell. Wir mussten ein Bürgertelefon aufbauen. Wir mussten eine Sichtungs- und Buchungsstelle aufbauen, wo entschieden wurde zu Beginn, wer bekommt einen Abstrich, wer bekommt keinen Abstrich. Das war ja auch nicht ganz einfach, weil die Testkapazitäten auch nur eingeschränkt waren. Wir haben natürlich Ermittlungsteams aufgebaut, Teams für einzelne stationäre, aber auch ambulante Einrichtungen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, die dann auch das ganze Thema Fallermittlung und Kontaktperson-Nachverfolgung übernommen haben. Wir mussten Quarantäneverfügungen vorbereiten. Wir haben ein Covid-19-Telefon installiert. Das heißt, alle Personen über 60 Jahre, die an Covid-19 erkrankt waren, wurden von uns täglich angerufen, wurden nach dem Gesundheitszustand befragt. Wir sind teilweise, wenn wir Personen nicht erreicht haben, auch vor Ort gefahren. Das gab dann auch ganz skurrile Szenen, dass beispielsweise eine fast 90-jährige Frau im Garten war und wir uns natürlich Sorgen gemacht hatten, weil die Frau nicht ans Telefon ging und sie im Garten war und gearbeitet hat. Also wir haben sehr viel auf den Weg gebracht. Das musste innerhalb kurzer Zeit sein, aber das Interessante war, wir waren vorbereitet, wenngleich es deutlich wurde, mit dieser Dimension, mit dieser Wucht hatte natürlich niemand gerechnet. Und ganz entscheidend waren auch die Kommunikationsstrukturen. Es gab tägliche Lagebesprechungen, intern, aber natürlich auch mit allen relevanten Partnern, ob mit den Kreiskliniken, mit der Feuerwehr, mit der Ärzteschaft. Und es war insgesamt, kann man so sagen, eine gewaltige Herausforderung und ist es aus meiner Sicht auch heute noch.
Landrat Thomas Reumann war auch mit Corona infiziert und Teil des Krisenstabs. Wie seid ihr damit umgegangen?
Das war deshalb eine besondere Herausforderung, weil ein Großteil des Krisenstabs dadurch natürlich auch in Quarantäne musste. Damals als Kontaktperson der Kategorie 1 eintaxiert wurde. Es war auch der Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn, den eigenen Chef in Quarantäne zu schicken. Nach Infektionsschutzgesetz hat man ja nicht alle Tage. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich dann in der Nacht noch die ganzen Kontaktpersonen mit einer Kollegin, der Leiterin meines damaligen Geschäftsteils Gesundheitsschutz, der Frau Dr. Schlegel, angerufen habe und viele Personen des Krisenstabs dann in Quarantäne mussten. Und wir haben dann aus der Quarantäne heraus natürlich die Pandemie weiter gemanagt, hatten vor Ort Vertretungen. Das war aber dennoch eine große Herausforderung, keine Frage. Ich selber war ja, wie gesagt, dann auch 2 Wochen in Quarantäne und war den ganzen Tag am Telefon oder in Online-Konferenzen. Und es ist schon eine Herausforderung, in so einer Situation dann auch ein Gesundheitsamt zu leiten. Gott sei Dank hatte ich ein tolles Team, das mir sehr viel geholfen hat, das mich auch sehr unterstützt hat. Und so ist es aus meiner Sicht auch ganz gut gelungen, die Pandemie vor Ort zu bewältigen.
Du kennst durch deine Tätigkeit in Reutlingen auch ein Gesundheitsamt ohne Pandemiearbeit. In Stuttgart hast du das ja jetzt, wie wir alle ja wissen, noch nicht miterlebt in diesen 100 Tagen. Aber wie sieht ein Alltag ohne Pandemie aus?
Natürlich, die aktuelle Pandemie ist eine Ausnahmesituation und das Gesundheitsamt hat außerhalb der Pandemie sehr viele Aufgaben. Die meisten Aufgaben sind gar nicht bekannt. Ich glaube, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, die meisten Bürgerinnen und Bürger hätten gar nicht genau gewusst, was eigentlich ein Gesundheitsamt macht. Wir haben viele Themen, auch vielfältige Themen, von der Einschulungsuntersuchung, das heißt Kinder, die eingeschult werden in Baden-Württemberg, werden regelhaft untersucht durch das Gesundheitsamt. Das ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Das heißt, alle Kinder, die eingeschult werden, müssen etwa anderthalb Jahre vor Einschulung von uns gesehen werden. Da macht man Hörtest, Sehtest, man prüft die grob, die Feinmotorik, schaut, ob das Kind aus gesundheitlicher Sicht schulreif ist oder ob gegebenenfalls eine Förderung noch notwendig ist, auch im Sprachbereich. Wir machen natürlich die zahnärztlichen Untersuchungen auch, also der Zahngesundheitsstatus wird überprüft in den Kindertageseinrichtungen, aber auch in den Schulen, insbesondere in der ersten Klasse oder in Förderschulen. Wir machen sehr viele Begutachtungen für Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, aber auch Begutachtungen bei Erwachsenen. Wir machen andere Begutachtungen, beispielsweise was die Frage der Dienstfähigkeit angeht. Das heißt, Lehrerinnen oder Lehrer oder andere, die verbeamtet sind und vorzeitig in den Ruhestand wollen, müssen dann von uns nochmal gesehen werden. Da sind wir in Reutlingen auch Schwerpunktamt für den gesamten Regierungsbezirk Tübingen. Das heißt, alle Beamtinnen und Beamten im Regierungsbezirk Tübingen, die vorzeitig in den Ruhestand wollen, müssen vom Gesundheitsamt Reutlingen gesehen werden. Aber natürlich auch zahlreiche gerichtsärztliche Gutachten, die durchgeführt werden. Das Thema Gesundheitsschutz spielt eine große Rolle. Das heißt, das Thema Meldepflicht, es gibt ja auch zahlreiche andere Erreger, die dem Gesundheitsamt gemeldet werden müssen. Es gibt viele Erkrankungen, beispielsweise Masern, die dem Gesundheitsamt gemeldet werden müssen. Und da müssen wir entsprechend dann ermitteln, auch so wie wir es bei der Covid-19-Erkrankung auch machen oder bei SARS-CoV-2, da müssen wir das Infektionsumfeld ermitteln, müssen dann entsprechende Maßnahmen auch treffen. Wir sind zuständig für ambulante und stationäre medizinische Einrichtungen, das heißt ambulante Praxen, ambulant operierende Praxen, Kliniken, aber auch natürlich für Heilpraktikerpraxen und andere Institutionen, die regelmäßig auch begangen werden, wo wir uns natürlich insbesondere auch das Thema Hygiene anschauen. Wir sind zuständig für stationäre Einrichtungen der Altenhilfe, also Altenheime oder Pflegeeinrichtungen, die jährlich auch begangen werden, wo man sich auch Bewohnerinnen und Bewohner anschaut, schaut, wie der Gesundheitsstatus ist, ob die gut versorgt sind. Wir sind zuständig für das Thema Trinkwasser, Badegewässer, die Schwimmbäder, aber auch der umweltbezogene Gesundheitsschutz spielt eine große Rolle. Thema Mobilfunk, Feinstaub, aber auch Altlasten, wo wir zahlreiche Begutachtungen dann durchführen müssen. Nicht zu vergessen das Thema Prävention und Gesundheitsförderung, was ich ja vorher auch erwähnt habe, wo wir in Reutlingen konkret dann auf Gemeindeebene, auf Stadtebene gearbeitet haben. Und das Thema Gesundheitsplanung, also die Weiterentwicklung von medizinischen Versorgungsstrukturen und nicht zuletzt das Thema zweite Leichenschau, das heißt Personen, die versterben und verbrannt werden, ins Krematorium kommen, müssen nochmal regelhaft von einem Arzt oder einer Ärztin gesehen werden. Auch das haben wir in Reutlingen durchgeführt, weil es in Reutlingen ein Krematorium gibt. Und wir haben eine enge Kooperation mit der Universität Tübingen gehabt, haben viele Studien auch gemacht. Ich selber habe einen Lehrauftrag an der Universität Tübingen. Wir hatten auch viele Studierende, die in Reutlingen formuliert haben, im Gesundheitsamt sich einen Einblick verschafft haben. Das heißt, das Thema Gesundheitsamt sehr spannend, sehr vielfältig, viele Themen, die natürlich im Rahmen der Pandemie zu kurz gekommen sind.
Und die werden dann irgendwann alle nachgearbeitet?
Soweit es möglich ist, natürlich bei bestimmten Untersuchungen, beispielsweise bei den Einschulungsuntersuchungen, da konnte man den Fokus natürlich nur auf bestimmte Kinder legen. Das ist klar, weil im letzten Jahr fast ausschließlich alle Kolleginnen und Kollegen, das ganze Team, nur mit Corona beschäftigt war.
Wo finden dann die Untersuchungen immer statt?
Die Untersuchungen von Kindern finden in der Regel in den Kindertageseinrichtungen statt, also anderthalb Jahre vor Einschulung. Kinder, die keine Kindertageseinrichtungen besuchen, die wurden im Gesundheitsamt untersucht. In Einzelfällen gehen wir aber natürlich auch nach Hause, das ist klar, aber das ist eher die Ausnahme.
Im nächsten Abschnitt wollen wir nochmal konkreter den Corona-Alltag uns anschauen im Landesgesundheitsamt, aber uns auch mit der Digitalisierung beschäftigen. All-Inclusive spricht heute mit dem Leiter des Landesgesundheitsamts in Baden-Württemberg, Gottfried Roller. Wir haben schon einiges Allgemeines erfahren, aber auch über seinen Werdegang vom Reutlinger Gesundheitsamt zum Gesundheitsamt nach Stuttgart. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen auf die Digitalisierung eingehen und fragen uns da, wie digital ist eigentlich das Landesgesundheitsamt? Stichwort Telefax.
Ja, das legendäre Fax, das wird es sicher auch noch in 10 Jahren geben, so wie es die letzten 10 Jahre sowohl im Gesundheitsamt als auch im Landesgesundheitsamt gute Dienste geleistet hat. Man muss natürlich schon erstmal festhalten, dass die aktuelle Pandemie deutlich gemacht hat, dass Nachholbedarf besteht, was das Thema Digitalisierung angeht, sowohl in den Gesundheitsämtern als auch im Landesgesundheitsamt. Wenngleich wir natürlich die Steinzeit schon lange überwunden haben. Also wir sind schon im digitalen Zeitalter angekommen. Aber die Stadt- und Landkreise sind natürlich sehr unterschiedlich aufgestellt, was das Thema Digitalisierung angeht. Das Landeskabinett, die Landesregierung hat im Februar entschieden, dass am Landesgesundheitsamt eine digitale Leitstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst eingerichtet wird, mit insgesamt 8 Stellen. In den nächsten Wochen laufen die Stellenbesetzungsverfahren, sodass diese Leitstelle dann auch sukzessive ihren Betrieb aufnehmen kann. Was ist das Ziel dieser digitalen Leitstelle? Das Ziel ist, dass wir natürlich eine digitale Gesamtkonzeption für den öffentlichen Gesundheitsdienst beschreiben wollen. Wir wollen die Gesundheitsämter mit dem Landesgesundheitsamt, aber auch mit anderen Institutionen im Gesundheitsbereich enger vernetzen, digital vernetzen, nicht nur was den Gesundheitsschutz angeht, der natürlich sehr wichtig ist, wie gesagt das Thema Infektionsschutz, sondern natürlich auch andere Bereiche, wie vorher erwähnt, wo eine Digitalisierung sehr notwendig ist. Also da gibt es sehr viel zu tun. Man muss ja auch die entsprechende IT-Infrastruktur schaffen in den Gesundheitsämtern, im Landesgesundheitsamt auch, wenngleich sich da in den letzten oder im letzten Jahr sehr viel getan hat, auch was das Thema Digitalisierung angeht. Gleichwohl sehen wir ja auch am Beispiel von SORMAS, dem Kontaktpersonen-Nachverfolgungsprogramm, wie lange das gedauert hat, bis das bundesweit eingeführt werden konnte. Das lag nicht an den Gesundheitsämtern, sondern das lag daran, dass natürlich entsprechende Schnittstellen noch nicht zur Verfügung standen und sich das auch dann über Monate hingezogen hat. Und ich glaube, das ist eine Lehre auch aus der aktuellen Pandemie und es ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, solche Situationen, so schwer sie auch sind, muss man nutzen, um dann auch Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen. Und gerade beim Thema Digitalisierung, glaube ich, werden wir, wenn mal wieder eine Pandemie auftritt, was sich niemand wünscht, aber was sicher kommen wird, wenn man einfach auch zurückblickt, was die Pandemien der letzten Jahrhunderte angeht, da werden wir dann anders aufgestellt sein, was das Thema Digitalisierung angeht. Und es wird natürlich vieles auch vereinfachen. So wie beispielsweise jetzt das Kontaktpersonen-Nachverfolgungsprogramm SORMAS uns schon gute Dienste auch geleistet hat. Wir in Reutlingen haben das als einer der ersten Gesundheitsämter oder eines der ersten Gesundheitsämter in Baden-Württemberg bereits im letzten Juni eingeführt. Das war nicht ganz einfach, mitten in einer Pandemie dann auch IT-technische Umstellungen vorzunehmen im laufenden Betrieb. Es war eine große Herausforderung, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, jetzt auf Ebene des Landesgesundheitsamtes wird es diese Leitstelle geben. Und davon erhoffe ich mir auch einen Innovationsschub, was das Thema Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst angeht.
Das heißt, du würdest davon ausgehen, durch diese digitale Infrastruktur, die die nächsten Monate und Jahre geschaffen wird, ist die nächste Pandemie leichter, digital hergesehen zumindest, zu bearbeiten, weil schneller Kontaktdaten aufgenommen werden können und Bewegungsprofile erstellt werden können.
Auf jeden Fall. Man muss sich ja nochmal verdeutlichen, wie ging das Ganze los. Wir haben ein klares Meldewesen, ein Meldeprogramm. Da gibt es die entsprechende IT-Infrastruktur, aber die gibt es nur bisher oder gab es damals nur zwischen den Gesundheitsämtern, dem Landesgesundheitsamt und dem Robert-Koch-Institut. Das heißt, zu Beginn der Pandemie gingen die Meldungen von den Laboratorien, von den Ärztinnen und Ärzten in den Praxen per Fax bei uns ein. Das heißt, es ging analog ein, es wurde bei uns dann digitalisiert und weitergeleitet. Und die Ärzte in den Praxen hatten es natürlich von den Laboratorien bekommen. Und wenn man sich das mal vorstellt, dieser Aufwand zu Beginn einer Pandemie, das war nicht ganz einfach. Und dann hat man ja umgestellt, dass inzwischen alle Laboratorien und Ärzte digital melden müssen, was natürlich eine wesentliche Vereinfachung ist, weil die Befunde nicht mehr eingelesen werden müssen. Und es ist etwas, was uns natürlich bei einer zukünftigen Pandemie gute Dienste leisten wird und gleichzeitig verbunden natürlich mit einem digitalen Kontaktpersonen-Nachverfolgungsprogramm. Und zu Beginn der Pandemie war das so, dass viele Ämter ihre eigene Lösung geschaffen haben. Wir haben beispielsweise im März 2020 kurzfristig einen IT-Spezialisten herangezogen, einen externen, der uns ein eigenes Kontaktperson-Nachverfolgungsprogramm innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt hat. Und es ist natürlich etwas so, kann man eigentlich eine Pandemie nicht beginnen, sondern da muss es einheitliche IT-technische Voraussetzungen geben in allen Gesundheitsämtern. Und da ist es, glaube ich, nicht sinnvoll, dass jedes Amt dann eigene Lösungen hat. Es war aber nicht anders möglich zu beginnen, weil die Struktur nicht vorhanden war.
Bedeutet das dann, dass man jetzt auch weniger Leute in den Gesundheitsämtern von den Zusatzkräften braucht durch diese Digitalisierung?
Jein. Der Punkt ist ja, dass wir viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die aus dem Gesundheitsamt herauskommen, die auch sehr, sehr viel gearbeitet haben in den letzten Monaten, eigentlich über ein Jahr, und die jetzt natürlich auch entlastet werden müssen. Und insofern sind zusätzliche Kapazitäten auch notwendig. Und diese neuen Programme ermöglichen uns ja auch viel differenzierter vorzugehen. Und das macht uns natürlich dann auch wieder mehr Arbeit, weil wir mehr Fällen auch nachgehen können, weil es einfacher ist, auch Zusammenhänge zu sehen, digital, weil wir ja Ausbrüche auch über diese digitalen Programme viel besser darstellen können, auch landkreisübergreifend, und wir dadurch natürlich vieles erkennen, was man zu Beginn einer Pandemie vielleicht nicht alles erkannt hätte.
Also sind es viele Chancen, die dadurch gegeben sind,
kann man so
abschließend sagen. Perfekt. Dann kommen wir jetzt auch schon mal zu persönlichen Kontakten, die ja für alle Menschen sehr wichtig sind und ja eingeschränkt sind. Aber wie sieht es denn beruflich aus? Konntest du in diesen 100 Tagen überhaupt schon alle deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich kennenlernen?
Ja, der Einstieg war nicht ganz einfach. Ja, erstens mitten in einer Pandemie. Das heißt, man ist fachlich sofort eingebunden, natürlich auf Landesebene, kennt das Haus aber von innen noch nicht genau. Und es sind ja über 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben insgesamt 6 Referate, vom Gesundheitsschutzreferat, wo alle Zahlen, Fakten und Daten in Baden-Württemberg zusammenlaufen aus den Gesundheitsämtern, also das Thema Meldewesen, wo auch der tägliche Lagebericht herausgegeben wird, wo auch das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz Baden-Württemberg angesiedelt ist. Wir haben ein großes Labor, ein Landeslabor auch. Wir haben einen großen Hygienebereich. Wir haben natürlich die Themenfelder Prävention und Gesundheitsförderung. Wir haben die Approbationsbehörde des Landes Baden-Württemberg. Das heißt, Absolventen im medizinischen Bereich bekommen von uns die Zulassung, ob das Medizinstudierende sind, die approbiert werden, oder Zahnmedizinstudierende oder andere medizinische Professionen. Der staatliche Gewerbearzt ist bei uns angesiedelt, also ein großes Aufgabenspektrum. Und es war natürlich zu Beginn nicht einfach, dann auch alle Kolleginnen und Kollegen auch kennenzulernen, weil man ja keine Großveranstaltung machen konnte. Ich habe das dann so gemacht, dass ich die einzelnen Teams in Kleingruppen aufgesucht habe und mir natürlich erstmal die einzelnen Aufgabenbereiche habe darstellen lassen. Und dann habe ich jedem und jeder angeboten, auch ein persönliches Gespräch. Habe im Februar auch begonnen und da bin ich jetzt mittendrin. Das heißt, jeder und jede suche ich an dem Arbeitsplatz auf und biete ein persönliches Gespräch auch an. Und es wird sehr, sehr gut angenommen und da bin ich mittendrin. Und insofern bin ich derzeit dabei, auch alle persönlich kennenzulernen. Und da sehe ich natürlich auch, wie viele Ressourcen im Landesgesundheitsamt sind, tolle Persönlichkeiten auch, die wirklich eine hohe Expertise haben. Und es macht schon Spaß auch, jetzt aus dieser Pandemie heraus dieses Amt auch weiterzuentwickeln. Und man merkt ja auch, dass das Thema Pandemie auch das Landesgesundheitsamt nochmal in der Öffentlichkeit wahrnehmbarer hat machen lassen. Wenn man vorher eine Umfrage gemacht hätte, was macht das Landesgesundheitsamt? Ich glaube, viele hätten es nicht genau gewusst. Heute verbinden viele in Baden-Württemberg mit dem Landesgesundheitsamt zumindest tägliche Lageberichte, Daten, Fakten im Gesundheitsschutz.
Wie sieht dann ein typischer Corona-Alltag für dich aus?
Ja, ich bin ja im Prinzip jeden Tag vor Ort. Also ich mache kein Homeoffice, weil mir es auch wichtig ist, mitten in einer Pandemie präsent zu sein, gerade in einer solchen Behörde, wenngleich es sonst sinnvoll ist, Homeoffice zu machen in der aktuellen Situation. Aber ich glaube, in so einem sensiblen Bereich muss man auch vor Ort sein, weil man zum einen ja auch das Haus kennenlernen muss. Und der Tag beginnt natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich fahre jeden Tag mit dem Zug nach Stuttgart an und anschließend mit der S-Bahn zum Nordbahnhof, wo ja unser Gebäude dann auch angesiedelt ist. Und die Arbeit beginnt eigentlich im Zug. Im Zug bereite ich mich bereits vor, schaue mir die aktuellen Zahlen an, die auf dem RKI-Dashboard vorhanden sind, die ich bekomme. Ich schaue mir die Trends an, die Entwicklungen. Und dann geht es gleich morgens los mit der Lagebesprechung online mit der Amtsspitze des Sozialministeriums, also dem baden-württembergischen Sozialminister und ausgewählten Persönlichkeiten, wo wir uns dann nochmal kurz die Lage vergegenwärtigen, wo ich einen Lagebericht abgebe, auch Einschätzung, wie die Entwicklung ist, auch aktuelle Trends. Und es ist sehr interessant. Dann geht es weiter natürlich mit Mitarbeitergesprächen, Personalangelegenheiten, viele Meetings, Online-Meetings natürlich, wo wir eingeladen sind, wo wir gefragt sind, auch in politischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken oder bei Spitzengesprächen, ob das jetzt mit dem Mittelstand ist, ob das mit kommunalen Spitzenverbänden sind, Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag, ob das zum Thema Öffnungsstrategien ist oder zum Thema Impfstrategien. Also der Tag ist sehr gefüllt, auch von mir, von morgens bis abends. Und natürlich ist derzeit der Schwerpunkt das Thema Corona und natürlich auch das Team kennenzulernen. Und für andere Themen bleibt leider zunächst wenig Zeit, wenngleich es mir sehr wichtig war, auch zu Beginn meiner Tätigkeit im Landesgesundheitsamt eine Exit-Strategie zu erarbeiten mit dem gesamten Team, wo wir uns frühzeitig auch überlegt haben, wie kann ein Exit aussehen? Das heißt, wie kommen wir auch wieder in eine gesellschaftliche Normalität hinein? Welche Faktoren müssen da berücksichtigt werden? Und ich war dann auch sehr dankbar, dieses Papier, das wir erstellt haben, auch vom Sozialministerium gut aufgenommen wurde und natürlich dann auch bei der Öffnungsstrategie des Landes eine Rolle gespielt hat.
Welche Punkte waren das dann?
Ja, das sind natürlich unterschiedliche Bereiche. Es gibt ja jetzt Modellprojekte, die ausgelobt wurden, ob das der Bereich Tourismus ist, ob das der Bereich Kultur ist und wo wir vorgeschlagen haben, wie man einzelne Bereiche wieder öffnen kann. Und Baden-Württemberg ist da ja auch vorangegangen. Natürlich muss man da positiv auch das Tübinger Modell Projekt erwähnen, das hier auch eine Vorbildfunktion hatte, um auch wieder in eine gesellschaftliche Normalität zu gelangen.
Ich möchte da gleich direkt anknüpfen an das Tübinger Modellprojekt. Hierüber haben wir ja jetzt schon oft mit der leitenden Tübinger Notärztin Lisa Federle gesprochen. Außer diesem Positiven, wie nimmt weiter das Landesgesundheitsamt dieses Projekt mit und was hat es für zukünftige Auswirkungen auf das gesamte Land Baden-Württemberg?
Ja, dieses Tübinger Modellprojekt Öffnen mit Sicherheit ist aus meiner Sicht ein großartiges Projekt gewesen. Die Idee stammte ja von Frau Dr. Lisa Federle und der Tübinger Oberbürgermeister hat es dann aufgegriffen. Und ich glaube, dieses Projekt hat den Menschen auch wieder ein Stück Perspektive aufgezeigt, auch nach Monaten der Entbehrung. Und es war schon auch ein wichtiges Signal. Und das Landesgesundheitsamt hat dieses Projekt von Anfang an auch begleitet und hat natürlich auch das Sozialministerium beraten. Wir haben die Zwischenberichte, die immer wieder angefertigt wurden vom Modellprojekt, ausgewertet und haben entsprechende Schlussfolgerungen dann auch gezogen. Und wir haben natürlich die täglichen 7-Tage-Inzidenzen auch für die Stadt Tübingen berechnet. Normalerweise werden die 7-Tages-Inzidenzen ja nur für Stadt- und Landkreise berechnet. Und da Tübingen kein Stadtkreis ist, wird es in der Regel nicht separat ausgewiesen. Und das haben wir dann natürlich auch dargestellt und regelmäßig dann auch weitergeleitet an das Sozialministerium und an die Stadt Tübingen. Und der Abschlussbericht hat ja auch nochmal deutlich gemacht, dass der Versuch erfolgreich verlaufen ist, dass die zusätzlichen Öffnungen auch nicht zu einem messbaren Anstieg insgesamt der Infektion geführt hat. Und insofern war dieses Modellprojekt aus meiner Sicht sehr gut und hat uns natürlich auch Erkenntnisse gebracht für zukünftige Modellprojekte.
Viele Querdenkerinnen und Querdenker werden sich auch an deine Behörde wenden. Was sind das für Schriftstücke? Gibt es da überhaupt kluge Argumente auch?
Wir bekommen natürlich sehr, sehr viele Schreiben von besorgten Bürgerinnen und Bürgern täglich. Wir beantworten alle Schreiben, sofern auch ein Absender angegeben ist. Mir ist es sehr wichtig. Ich finde, Bürgerinnen und Bürger haben das Recht auch, eine Antwort zu bekommen, wenn sie sich an eine Behörde wenden. Und es sind ja ganz unterschiedliche Schreiben, die an uns gelangen. Ich habe vor wenigen Wochen einen Umschlag bekommen. Dieser Umschlag war adressiert an das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, also nicht personenbezogen. Und in diesem Umschlag war eine Maske drin und auf dieser Maske hatte jemand etwas abgebildet, was sich unterhalb der Gürtellinie befindet. Das ist natürlich etwas, wo man sich dann fragt, was will so jemand damit jetzt ausdrücken? Natürlich seinen Ärger. Auf der anderen Seite bekommen wir auch sehr qualifizierte Schreiben. Ich habe vor kurzem ein 7-seitiges Schreiben eines Wissenschaftlers bekommen, der sich sehr differenziert auch über die aktuelle Pandemie und über die Folgen geäußert hat, auch über die staatlichen Maßnahmen, der insbesondere natürlich differenziert dargestellt hat, welche Auswirkungen die Covid-19-Pandemie im sozialen, im kulturellen, im wirtschaftlichen, im religiösen Bereich hat und dann natürlich auch das Ganze dann in ein Verhältnis gesetzt hat zu den bisherigen Maßnahmen. Und am Ende hat er mir dann geschrieben, er würde seinen wahren Namen nicht nennen, er wäre sehr bekannt und er wolle nicht in die Querdenker-Szene eintaxiert werden. Und das hat mir natürlich schon gezeigt, dass es durchaus einige Personen auch gibt, die sich sehr differenziert damit auseinandersetzen. Insofern sind es dann nicht immer nur Querdenker, sondern Personen, die auch einen Gesamtzusammenhang sehen und wo ich durchaus auch sage, in manchen Punkten haben die nicht Unrecht. Das Problem ist allerdings immer in einer Pandemie, retrospektiv ist man immer schlauer. Und Entscheidungen kurzfristig zu treffen, und ich habe das ja auf verschiedenen Ebenen auch miterlebt, wie Politik am Ende dann entscheiden muss, einerseits auf Landkreisebene, wo wir fachliche Empfehlungen gemacht haben und am Ende musste die Politik, die Kommunalpolitik entscheiden, ebenso jetzt auf Landesebene. Und dann sieht man, dass das Ganze nicht so einfach ist, unter Hochdruck schnelle Entscheidungen zu treffen, nicht genau wissend, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, ist schon eine große Herausforderung. Und ich habe da schon auch Respekt vor allen Ebenen und natürlich auch vor der Politik, für die das auch aktuell nicht ganz einfach ist.
Sei du im Mittelpunkt der Landespolitik bist, durch deine Mitwirkung am Corona-Management, hast du da auch schon Drohbriefe bekommen, wie Boris Palmer hier als Tübinger Oberbürgermeister oder Lisa Federle als deutschlandweite bekannte Notärztin?
Wirkliche Drohbriefe habe ich bisher keine erhalten, weder in meiner Zeit in Reutlingen noch jetzt in Stuttgart. Aber es gibt natürlich schon Schreiben, die entweder unter der Gürtellinie sind oder die einen auch beschimpfen. Ich glaube aber, damit muss man auch umgehen können. Man darf das nicht persönlich nehmen, weil es geht da ja vor allem auch in Zielrichtung des Amtes. Und in gewisser Weise habe ich manchmal auch Verständnis für die Bürgerinnen und Bürger, weil die letzten Monate, glaube ich, für alle eine Herausforderung ist. Und insbesondere auch für Personen, die vielleicht durch die Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben, die viel Zeit hatten. Da kann einem dann manchmal schon die Decke auch über dem Kopf zusammenfallen. Für mich war das etwas anders, wenn man den ganzen Tag viel arbeiten muss, dann hat man gar nicht so viel Zeit nachzudenken. Insofern habe ich auch in gewisser Weise für diese Person Verständnis.
Das ist jetzt eine positive Formulierung aufgrund der vielen, sage ich mal, auch herausfordernden Momente, die man wahrscheinlich als Leiter des Landesgesundheitsamts auch hier an den ersten 100 Tagen erleben konnte. Im nächsten Teil würde ich gerne jetzt zu sprechen kommen auf Kinder und Jugendliche, die natürlich auch immer wieder Thema sind in den Medien, jetzt insbesondere Schulschließungen, Schulöffnungen, dann Distanzunterricht und was auch alles man noch dazu nennen kann. Allen ist es ja bekannt, ich brauche es jetzt an dieser Stelle nicht nochmals den Hörerinnen und Hörern wiederholen. Aber was sind die Auswirkungen in Baden-Württemberg an Kindern und Jugendliche?
Ja, ich habe vor einigen Wochen mein Team mal gebeten, dass sie die ganzen Studien auswerten, auch die es gibt, Folgen von Corona. Und es war für mich schon frappierend zu sehen, was Corona für Auswirkungen hat in Bezug auf Kinder und Jugendlichen. Beispielsweise in der Region Hannover hat man sich die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen angeschaut vor der Corona-Pandemie und nach der ersten Welle. Und da hat man beispielsweise gesehen, der Sprachförderbedarf hat zugenommen von etwa 18,5% auf über 21%. Es hat eine signifikante Verschlechterung der Feinmotorik stattgefunden, eine signifikante Zunahme von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Aber natürlich, der Medienkonsum hat auch deutlich zugenommen. Wir haben mehr Kinder mit eigenem TV im Kinderzimmer. Wir haben gesehen, dass die psychischen Auswirkungen deutlich sind. Kinder, die mehr Ängste haben, mehr Wutanfälle, die auch häufiger traurig waren. Die familiären Belastungen, die damit verbunden sind. Natürlich auch der Rückgang der sportlichen Aktivität. Alles Themen, glaube ich, die uns ansetzen lassen müssen und die uns auch schlussfolgern lassen müssen, hier Konzepte zu entwickeln, auch voranzugehen, weil das sind schon auch Themen, glaube ich, wo wir die Kinder und Jugendlichen nicht allein lassen dürfen, weil das hat Kinder und Jugendliche auch geprägt. Genauso wie auch ältere Menschen durch das Thema Vereinsamung geprägt waren. Und ich glaube, wir müssen jetzt die Zeit nutzen, müssen die Lerndefizite, die aufgetreten sind, beseitigen. Wir müssen zusätzliche Angebote, Fördermöglichkeiten schaffen. Da ist das Kultusministerium in Baden-Württemberg dran. Wir müssen Bewegungsprojekte fördern. Deshalb finde ich es auch klasse, was in Tübingen jetzt gemacht wird mit diesem Bewegungsprojekt. Wir müssen das Thema Gesundheit in der Schule nochmal neu thematisieren. Ich glaube, dass das Thema Gesundheit in der Schule zukünftig einen anderen Stellenwert bekommen muss, entweder durch ein Schulfach Gesundheit oder das Gesundheitsthemen, Präventionsthemen im Schulalltag stärker verankert werden. Also viele Themen, glaube ich, die wir im Blick haben müssen und insbesondere natürlich auch Kinder und Jugendliche in prekären familiären Verhältnissen. Das Thema Kinderschutz spielt hier natürlich auch eine wesentliche Rolle.
Sind da jetzt viele neue Fälle dazugekommen, wo dann Kinder Gewalt erfahren haben, weil sie einfach mit den Eltern 24/7 daheim waren?
Ja, man kann das schon ablesen, dass hier Kinder sich nicht nur einsam gefühlt haben, sondern dass das Thema Kinderschutz doch nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat. Das Thema Gewalt in der Familie, auch Gewalt in der Ehe, hat zugenommen, hängt natürlich auch mit den fehlenden sozialen Kontakten zusammen, Bezugspersonen, die weggefallen sind, insbesondere natürlich auch bei Alleinerziehenden. Und dass sich das natürlich dann auch nochmal anders bemerkbar macht, das ist klar. Oder wenn man Einzelkind ist, keine Geschwister hat, da hat das Thema Pandemie natürlich nochmal ganz andere Folgerungen auch und Folgen.
Und da muss man jetzt vermehrt eigentlich danach dann jetzt gucken.
Das muss ein Schwerpunkt sein. Wie gesagt, auch die psychosoziale Betreuung und Begleitung dieser Kinder und Jugendlichen ist aus meiner Sicht sehr wichtig.
Vielleicht jetzt nochmal kurz zum Abschluss in unseren letzten 3 Radiominuten, bis die nächste Sendung hier in der Wüstenwelle ansteht. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Landesgesundheitsamt, der Landesregierung und den Gesundheitsämtern vor Ort aus in Zukunft?
Die Zusammenarbeit ist schon jetzt sehr gut. Wir haben regelmäßige Online-Schalten mit dem Land, mit den Gesundheitsämtern, zuletzt auch letzten Freitag, wo wir immer aktuelle Themen auch bewegen, wo wir auch natürlich genau hören, was die Gesundheitsämter vor Ort bewegt. Ich halte das für sehr wichtig. Das ist wie ein Seismograph. Man muss einen engen Kontakt mit den Gesundheitsämtern vor Ort haben. Das haben wir, wo wir einerseits die Gesundheitsämter über aktuelle Entwicklungen informieren, was ja auch nicht immer ganz einfach ist, gleichzeitig aber von der Basis auch aufnehmen, wo der Schuh drückt. Und das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Da sind die Gesundheitsämter auch dankbar. Und gleichzeitig findet ja auch ein enger Austausch zwischen Landesgesundheitsamt und der Politik bzw. den Ministerien statt, insbesondere natürlich mit dem Sozialministerium und dem Kultusministerium.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von All Inclusive angelangt. Vielen Dank an Gottfried Roller für seinen heutigen Studiobesuch.